Cabo Verde celebra meio século de independência.
Cabo Verde está a celebrar 50 anos de independência.
As comemorações oficiais dos 50 anos da independência de Cabo Verde.
Dos 50 anos da independência de Cabo Verde.
É tempo de celebrar.
50 anos de Independencia, 50 Jahre Unabhängigkeit der Kapverden. Die Vorbereitungen für diesen Festtag, die laufen auf diesen windzerzausten Inseln vor der Westküste Afrikas inzwischen auf Hochtouren. Am 5. Juli ist es dann soweit, dann ist der Inselstaat Cabo Verde offiziell ein halbes Jahrhundert unabhängig. Und es gibt auch durchaus Grund zum Feiern, denn die 500.000 Einwohner dieser neun bewohnten Inseln, die blicken auf eine in Afrika sonst eher selten zu findende Erfolgsgeschichte zurück. Die ist geprägt von Frieden, politischer Stabilität, Demokratie und Wirtschaftswachstum.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Ja, die Kapverdischen Inseln, die genießen ein recht gutes Image. Viele verbinden mit ihnen ja Musik im Stile von Cesaria Evora, einen tollen Karneval und natürlich auch bildhübsche Städtchen und Strände, die sich für Touristen gut eignen. Ökologische Probleme gibt es hier zwar auch auf diesen Inseln und die Abwanderung von Hunderttausenden Bürgerinnen und Bürger, die bereitet ebenfalls Sorgen. Doch im Vergleich zu vielen anderen Staaten in der Region läuft hier eben doch vieles gut. Was machen die Kapverden anders? Dazu hat sich unser Korrespondent Stefan Ehlert umgehört.
Es kann sehr laut werden auf den Kapverden. Immer dann, wenn die Karnevalsgruppen durch die Straßen von Mindelo oder Praia ziehen und tausende Einheimische und Touristen begeistern. Doch in Wirklichkeit sind es eher leisere Geräusche, die den Ton angeben. Am Strand von Quebracanela in der Hauptstadt Praia trainieren ein paar Fitnessfans im Sand zur Musik aus dem Handy. Es ist ein Wochentag, ein Arbeitstag, aber die Stimmung ist entspannt, wie meistens auf dieser Recherchereise auf die Kapverden. Die westafrikanische Inselgruppe liegt mehr als 500 Kilometer vor der Küste Senegals und feiert in diesem Jahr 50 Jahre Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Portugal. Doch nicht nur das. Die mehr als 500.000 Menschen auf den neun bewohnten Inseln der Kapverden blicken auch auf 50 Jahre Frieden und Stabilität zurück. Seit der Einführung des Mehrparteiensystems 1990 gilt der Inselstaat als Musterland der Demokratie mit friedlichen Machtwechseln und dem derzeit wohl höchsten Wirtschaftswachstum in der portugiesischsprachigen Welt. Dabei gibt es nicht einmal Trinkwasser. Fast alles, Konsumgüter, Lebensmittel, Technik, muss importiert werden. Doch auf dem wuseligen Markt in der Hauptstadt Praia herrscht kein Mangel an Gemüse, Fisch oder Kräutern. Auf den Straßen brummt der Verkehr, noch dominieren dort die lauten Verbrenner. Doch man sieht auch schon einige Elektroautos. Was ist das für ein Land, Cabo Verde? Was machen die Kapverden anders als andere afrikanische Staaten? Viele dieser Länder haben eine nicht so erfreuliche Entwicklung durchlaufen. Ihre Bürgerinnen und Bürger sind konfrontiert mit Putschen, Terror, großer materieller Not und chronischer Instabilität. Cabo Verdes westafrikanischer Bruderstaat Guinea-Bissau durchlitt seit der Unabhängigkeit 4 Putsche und 17 Putschversuche. Das Land gilt heute als Narkostaat, als Failed State. Dabei waren diese beiden Staaten einmal eins. Und ihre politischen Eliten kämpften gemeinsam für die Unabhängigkeit.
Qual é a receita? Eu disse, bom, não há uma receita. Cabo Verde é favorecido.
Was ist das Rezept? Es gibt kein Rezept. Cabo Verde ist einfach begünstigt durch historische und kulturelle Faktoren.
Die Antworten lägen also in der Geschichte, sagt Cabo Verdes Ex-Präsident Jorge Carlos de Almeida Fonseca. Fonseca wurde 1950 geboren. Dieser Mann hat die ganze Geschichte der Kapverden seit der Unabhängigkeit am 5. Juli 1975 miterlebt. Er hat sie maßgeblich auch mitgestaltet und stand von 2011 bis 2021 an der Staatsspitze. Kaum jemand zweifelt daran, dass er, würde die Verfassung es erlauben, auch ein drittes Mal ins Amt gewählt werden würde. Doch Fonseca ist Jurist und darüber hinaus ein strenger Konstitutionalist. Eine Abweichung von der Verfassung im Sinne des Machterhalts käme für ihn nicht in Frage. Ein Präsident wie etwa Paul Biya in Kamerun, der 92 Jahre alt ist und seit 43 Jahren regiert, würde von der Bevölkerung der Kapverden auch kaum akzeptiert werden. Auch bei knappsten Wahlausgängen seien dort friedliche Machtwechsel selbstverständlich, sagt Fonseca.
Tudo é relativo. Você não vê aqui em Cabo Verde, por exemplo, violência política associada às eleições.
Alles ist relativ. Aber auf den Kapverden werden Sie keine politische Gewalt nach Wahlen erleben. Wir hatten das Beispiel einer Kommunalwahl. Da gewann eine Partei die Mehrheit mit einer Stimme Unterschied. Wir hatten 2001 eine Präsidentschaftswahl. Da hat der eine Kandidat mit 12 Stimmen Vorsprung gewonnen.
Ein Präsident, ein Kandidat, ganhou por 12 votos.
Der Verlierer hat die Niederlage akzeptiert, auch deswegen, weil er der Wahlbehörde vertrauen konnte. Das ist nicht überall die Regel in Afrika. Übrigens, das darf an dieser Stelle angemerkt werden, verfügen die Kapverden auch über echte Pressefreiheit. Anders als in den meisten afrikanischen Staaten muss ein Reporter nicht um eine Erlaubnis betteln, Fragen stellen zu dürfen. Niemand will auch nur den Presseausweis sehen. Den Ex-Präsidenten Georges Fonseca kann man in der Nähe seines Büros auf der Straße treffen und einen Termin ausmachen. Die für viele Machthaber typische Unzugänglichkeit als Ausweis ihrer Macht gibt es auf den Kapverden nicht. Es ist zudem einer der am wenigsten korrupten Staaten Afrikas, Platz 35 von 180 im weltweiten Vergleich. Auch andere Statistiken und Listen weisen Cabo Verde im afrikanischen Vergleich Spitzenplätze zu. Kaum ein anderes Land gilt also freiheitlich und gleichzeitig so stabil. Obwohl es noch immer zu den ärmeren Ländern auf der Welt zählt, konnte es sein Bruttosozialprodukt seit dem Jahr 2000 verdoppeln. Die Lebenserwartung stieg seitdem um fast 8 Jahre. Weltbank und Internationaler Währungsfonds sind voll des Lobes, vor allem wegen Good Governance, wegen guter Regierungsführung. Doch Fonseca sagt auch, dass sein Land nicht das Paradies sei, als dass es immer dargestellt werde. Natürlich gebe es weiterhin krasse Armut, Kriminalität und auch politische Konflikte. Das räumt der Politiker durchaus ein. Historisch gesehen handle es sich bei der Bevölkerung aber um eine vergleichsweise kleine Zahl an Menschen, die sehr vieles miteinander verbinde.
Por exemplo, nós não temos problema que muitos países africanos têm.
Ein Beispiel. Anders als viele andere afrikanische Staaten haben wir keine Probleme mit der nationalen Einheit. Wir haben eine nationale Sprache, Kreol. Das sprechen alle. Wir haben auch keine ethnischen Rivalitäten.
Außerdem sind fast alle Kapverdier katholisch. Ihre Geschichte, sagt Fonseca, sei eine Geschichte der Versöhnung, der Toleranz und der Verschmelzung der verschiedenen Bevölkerungsteile über die Jahrhunderte.
Sie.
Die Geschichte also. Sie begann grausam und blieb es lange. Dort, wo alles begann, finden sich die Ruinen von Ribeira Grande. So hieß die erste Hauptstadt der kapverdischen Inseln, die erst zum Ende des 15. Jahrhunderts von den Portugiesen besiedelt wurden. Heute nennen sie den Ort Cidade Velha, alte Stadt. Sie war im 15. und noch bis ins 17. Jahrhundert hinein der wichtigste Dreh- und Angelpunkt des transatlantischen Sklavenhandels. Den Portugiesen in Cabo Verde bescherte der Menschenhandel einigen Reichtum. Davon zeugen noch heute die Ruinenreste der 1552 errichteten Kirche Nossa Senhora de Misericordia, erklärt der Archäologe André Teixeira. Mit einem Team macht er gerade eine Bestandsaufnahme, um weitere Ausgrabungen und Konservierungen vorzubereiten.
Pronto, a igreja.
Das Hauptschiff der Kirche war hier, wo diese Linie verläuft. Und dort wurden die Seitenkapellen der Kirche entdeckt.
Eine große Anlage sei dies einst gewesen mit Krankenhaus und Sozialstation, bis die Piratenangriffe im 16. und 17. Jahrhundert den Niedergang der Stadt eingeleitet hätten. Selbst den Freibeuter Francis Drake verschlug es nach Ribeira Grande, das im Laufe der Jahre aufgegeben wurde. Doch Sklaven gab es weiterhin, sagt Archäologe Teixeira am Rande der Ausgrabungsstätte eines Privathauses aus dem 18. Jahrhundert.
Im ersten Stock wohnte der Besitzer und darunter war die Küche und da wohnten auch die Sklaven.
Eine Schutzmauer, deren Überreste bis heute zu erkennen sind, sollte vor Angriffen durch entlaufene Sklaven schützen. Diese lebten im Hinterland und bildeten mit den eingewanderten Portugiesen die Basis der sogenannten Kreolisierung der Kapverden. Doch auch Briten hätten sich niedergelassen, so wie jüdische Siedler aus Marokko oder Spanien. Über Jahrhunderte waren die Kapverden ein Schmelztiegel für Menschen aus nahezu aller Welt, an einem für den Schiffsverkehr strategisch wichtigen Punkt des Atlantiks. Der Salzhandel löste den Sklavenhandel ab, gefolgt von der Kohlegewinnung in São Vicente. Dann wurde Cabo Verde wichtiger Zwischenstopp für den internationalen Luftverkehr im Atlantik. Heute ist es ein Hotspot für Touristen. Selbst TUI fliegt auf die Ferieninseln Sal oder Boa Vista. Die 1,2 Millionen Touristen im Jahr 2024 machten ein Viertel der Wirtschaftsleistung aus. Weitere gut 10% bringen die Überweisungen von Kapverdiern aus dem Ausland in die Heimat. Zwei Drittel der Staatsangehörigen leben im Ausland, die meisten in den USA und vor allem in Portugal. Ein Dokumentarfilm im Museum von Tarrafal erinnert daran, wie die Gefangenen im dortigen Konzentrationslager behandelt wurden. Tarrafal liegt im dürregeplagten Nordwesten der größten Insel Santiago, 70 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Praia. Hier betrieb die einstige Kolonialmacht Portugal von 1936 bis 1954 und von 1961 bis 1974 ihr erstes und wohl meist gefürchtetes Foltercamp. Es sollte portugiesische Oppositionelle und afrikanische Unabhängigkeitskämpfer aus den portugiesischen Kolonien physisch und psychisch brechen. Der jüngste Gefangene dort war 17, der älteste 72 Jahre alt. Mehr als 600 Menschen durchliefen die Tortur, mehr als 130 starben, entweder unmittelbar im Lager oder später an den Folgen von Misshandlung und Versorgungsmängeln. Besonders gefürchtet war die Frigidera, sagt der Historiker und Tarrafal-Experte Mario Loff beim Rundgang durch das Lager.
Os presos saíam completamente.
Die Gefangenen kamen hier völlig unterernährt und krank wieder heraus und viele überlebten danach nicht mehr lange und wurden auf dem Friedhof außerhalb des Lagers beerdigt.
Frigidera bedeutet Bratpfanne. Darunter war ein winziges Verlies mit Blechdach zu verstehen, ohne Belüftung, ohne Licht und außerhalb des Lagers. Die Hütte heizte sich enorm auf, sodass die darin isolierten Gefangenen um ihr Überleben bangen mussten und massiv an Flüssigkeit verloren. Psychische Steigerung dieser Folter war eine Einzelzelle, in der die Opfer ausgehungert wurden, während gleichzeitig Essensdünste aus der benachbarten Küche in ihr Verlies geleitet wurden. Keiner der Überlebenden oder Hinterbliebenen wurde je entschädigt. Die Schließung des Konzentrationslagers von Tarrafal deutete 1974 das bevorstehende Ende des Kolonialregimes an. Aber, sagt Mario Loff, die Geschichte der Inselnation habe schon zuvor begonnen.
Die Befreiung der Kapverden begann schon früher mit dem Unabhängigkeitskampf. Auf diese Weise haben wir unser Bewusstsein als Kapverdier und afrikanische Nation gewonnen. Und das führte am Ende zur Befreiung der Gefangenen aus dem Konzentrationslager.
Agora, culminou com a libertação dos presos no campo de concentração.
Als Geburtsstunde der kapverdischen Demokratie will Ex-Präsident Fonseca aber erst den Machtwechsel von der früheren Einparteienregierung hin zur Opposition im Jahr 1991 bewertet wissen.
Para mim, a democratização representou.
Erst diese Demokratisierung habe eine wirklich neue Ära der Entwicklung eingeleitet, meint Fonseca, politisch, wirtschaftlich und kulturell. Es gibt heute auf den Kapverden ein starkes Bewusstsein dafür, wie wichtig die historischen Stätten sind. Doch der Erhalt kostet Geld. Das Land ist aber massiv verschuldet und hat kaum Mittel in Projekte für die Zukunft zu investieren. Wie aber will der Inselstaat seine Situation auch wirtschaftlich und finanziell verbessern? Eine wichtige Rolle könnte dabei die Musik spielen. Ein Abend im Quintal da Música, dem Konzertsalon in Praia, Hauptstadt der Kapverden. Angekündigt war Paulin Vieira, ein berühmter Gitarrist. Jahrelang war er mit der 2011 verstorbenen Cesária Évora um die Welt getourt. An diesem Abend steht plötzlich eine junge Frau neben ihm auf der Bühne und singt von Saudade, Tristeza und Pobreza, Sehnsucht, Trauer, Armut, als habe sie nie etwas anderes getan, als kapverdische Mourner-Songs vorzutragen. Dabei ist sie ganz neu in der Szene, erst seit wenigen Monaten im Land.
Ich habe 20 Jahre lang außerhalb der Kapverden gelebt. Ich muss die Kultur erst noch kennenlernen. Klingt komisch, weil ich hier geboren wurde, aber ich bin mit 7 Jahren weggezogen.
Das war 2004. Als Einzelkind und Tochter einer alleinerziehenden Migrantin aus den Kapverden wuchs Deusa Duarte in Rotterdam auf. Heute ist sie 28 Jahre alt und zurück in der Heimat ihrer Mutter.
Ich hatte einfach das Gefühl, ich müsste zurückkommen. Denn wo sonst kann ich es lernen, Morna-Songs zu singen?
Where can I learn the best to sing Morna if it's not in Cape Verde?
Wo sonst hätte sie einen Gitarristen wie Palin Vieira getroffen? Der 40-Jährige gibt regelmäßig Konzerte und holt Deusa auf die Bühne, damit sie Erfahrung sammelt. Nun sind die beiden nicht nur ein Paar, sondern auch ein Duo. Er spricht Portugiesisch, sie spricht Englisch. Miteinander sprechen und singen sie in der Landessprache Kreol. Man schreibe gemeinsam an ersten eigenen Songs und suche auch schon einen Produzenten, sagt Gitarrist Vieira.
Isso para mim torna para mim mais mais forte, mais grande, porque se for só eu só com a guitarra é uma coisa, mas nós
zusammen sind wir stärker. Ich mit meiner Gitarre, sie und ihre kräftige Stimme, die sie hat, magisch. Das ergibt ein starkes Team.
Isso dá. Fica mais com essa união fica mais forte.
Uma Alma nennt sich das Duo, eine Seele. Spezialisiert auf Morna, die Musik, die wohl das wichtigste Exportprodukt der Kapverden ist. Wie der einflussreiche Musikveranstalter Benito Lopes sagt.
Die Morna-Musik ist der größte Reichtum der Kapverden. Wir sehen das auf den Märkten im Ausland. Sie ist Weltkulturerbe. Und wir haben auf allen Inseln der Kapverden exzellente Interpreten dieser Musik. Sie können auf allen Inseln, wenn sie nur einmal ausgehen abends, in den Bars Talente treffen, die Morna spielen.
Vais encontrar talentos nos bares, nos restaurantes, sobretudo a promover a Morna.
Es ist eine Musik, die das harte Überleben auf den meist kargen Inseln in traurig-romantische Songs von Heimweh und Trennungsschmerz verwandelt hat. Den kulturellen Reichtum ihres Landes hält auch die kapverdische Soziologin Roselma Evora für einen Gamechanger. Die Kultur sei von wirtschaftlicher, aber auch psychologischer Bedeutung.
Wir sind ein Land, das aus dem Wenigen, was es hat, sehr viel macht. Wir haben Musiker, Dichter, einiges, worauf wir stolz sein können. Es ist, als ob es da eine innere Kraft gäbe, die uns kreativ werden lässt. Das Ergebnis ist eine reiche Kultur, Namen etwa in der Musik, die uns weltweit berühmt machen.
Musik als Magnet, zum Beispiel für Touristen oder für eine Sängerin wie Deusa Duarte. Wenn aber irgendwo das Herz der Hauptstadt schlägt, dann hier an einer abgelegenen Bucht von Praia. Tag und Nacht sind dort 2 riesige Entsalzungsanlagen in Betrieb. Rund um die Uhr drücken die Pumpen das Meerwasser durch die Filtermembranen, erklärt Ingenieur Mario Pereira Tavares.
Es handelt sich um 2 Blöcke. Einer aus dem Jahr 2002, einer aus dem Jahr 2012. Jeder für sich erzeugt am Tag 10.000 Kubikmeter Trinkwasser.
Das ergibt 20 Millionen Liter Trinkwasser am Tag. Selbst das Bier wird aus dem entsalzten Wasser gebraut. Es regnet einfach viel zu selten auf den Kapverden und das wenige in Dämmen gespeicherte Wasser wird für die Landwirtschaft gebraucht. Die Entsalzungsanlagen sind jedoch Stromfresser und der Strom wird mit Dieselgeneratoren erzeugt. Jeden Tag rollen dafür 6 Tanklaster mit insgesamt 180.000 Litern Diesel an. Sprit, den die Kapverden teuer importieren müssen. Hinzu kommt, was der Verkehr frisst. Das sei angesichts von 350 Sonnentagen auf den Inseln ein Unding, findet der Minister für Industrie, Handel und Energie, Alexandre Monteiro.
Unsere Politik hat das Ziel, dass wir unabhängiger werden vom Import fossiler Energie. Das gehört ja auch zu den Kompromissen, die die Welt wegen des Klimawandels beschlossen hat. Wir wollen die Emissionen verringern.
Mit Dieselkraftstoff Strom zu erzeugen, sei allein wegen der Dieselkosten 4-mal teurer als Strom aus Erneuerbaren, rechnet der Minister vor. Schon 2030 wollten die Kapverden mehr als die Hälfte ihrer Energie aus Wind und Sonne gewinnen. Und man wolle den günstigen Strom auch im Verkehr nutzen. Deswegen sei ein Umstieg auf Elektroautos unvermeidlich. 2026 sind Parlamentswahlen auf den Kapverden. Doch keine Partei, sagt Minister Monteiro, stelle den Abschied vom Verbrennermotor in Frage.
A unanimidade no país em relação a questão da promoção da mobilidade elétrica, das energias renováveis.
Darüber herrscht Einigkeit im Land, dass wir die Elektroautos fördern wollen und die erneuerbaren Energien. Am Anfang gab es Zweifel. Heute gibt es mehr Fürsprecher als Kritiker. Und nach 2 bis 3 Jahren sehen wir heute im Bereich der Elektromobilität eine beachtliche Dynamik.
E a dinâmica, se constatamos mesmo a evolução dos últimos 2-3 anos.
Diese Dynamik fördert die Regierung mit Zoll- und Steuererleichterungen und lässt zugleich kräftig Werbung für die Verkehrswende machen.
Faça parte desta transição.
Machen Sie mit bei diesem Wandel und tragen Sie mit dazu bei, dass wir in Cabo Verde einen umweltfreundlichen Verkehr entwickeln.
Die Sängerin Fatou Diakité ist ziemlich bekannt in Cabo Verde. Ein Videoclip mit ihr als Sprecherin startete vor 2 Jahren die Kampagne für den Umstieg aufs Elektroauto. Die Kampagne wurde von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, unterstützt. Sie nimmt vor allem Vielfahrer wie den Taxiunternehmer Adilson Gomes ins Visier.
Ah, no, tem desconto. Ele tem desconto muito mais. Muito mais, ja. Gasolina, eu pago muito mais, ele paga mais pouco.
Ein Dieselauto wäre ihnen teurer zu stehen gekommen als der subventionierte Stromer, meint der Taxibesitzer. Er überlege inzwischen, sich eine Solaranlage aufs Dach zu setzen, um sein E-Taxi günstiger aufladen zu können. Doch viele Bürgerinnen und Bürger sind noch skeptisch. Warum sollen sie ein Auto mit Strom betanken, wenn doch dieser Strom zurzeit noch mit Dieselkraftstoff erzeugt wird? Und was ist mit der Wartung? Gibt es überhaupt genügend Werkstätten für E-Autos? Ja, die gäbe es, sagt die selbstständige Automechatronikerin Angela Daviera aus Assomada. Sie hat sich auf E-Autos spezialisiert, aber sie hat kaum Kundschaft.
Mas, comparando com os carros tradicionais, tem poucos problemas.
Verglichen mit herkömmlichen Autos hätten die E-Autos eben nur wenige Pannen, sagt Angela Daviera. Das liege auch daran, dass die wenigen E-Autos im Land noch nicht sehr alt seien. Angela Daviera ist ein Beispiel dafür, dass die Kapverden in manchen Bereichen Wert auf die vorausschauende Ausbildung ihrer jungen Leute legen. Rohstoffe haben die Inseln nicht zu bieten. Sie müssen auf das setzen, was sie haben, ihre Menschen. Schon vor 10 Jahren hat der Staat ein Ausbildungszentrum für erneuerbare Energien und Industriewartungen eröffnet, CERMI. Mitten in einem riesigen Feld aus Solarpanels wurden dort seitdem 3.500 Techniker und Technikerinnen ausgebildet, auch aus afrikanischen Nachbarstaaten. Für die bevorstehende Energiewende setzt ihre Regierung nun auf Menschen, die hier ihr Handwerk gelernt hätten, sagt die CERMI-Verwaltungsdirektorin Denise Andrade. Einen Fachkräftemangel gäbe es in diesem Sektor nicht.
Nein.
Nein, im Moment können wir die Anfragen im Bereich der Installation befriedigen und haben genügend junge Menschen, die dafür gut ausgebildet sind.
Mit der Sonne in die Zukunft. Auch in diesem Punkt sind die Kapverden zurzeit weiter als die meisten afrikanischen Staaten. Aus Sicht der Automechatronikerin Angela Daviera ist das am Ende auch eine Frage der Mentalität.
Kapverden ist ein bisschen mehr resistent, ja.
Erstmal sind die Kapverdier zurückhaltend. Aber wenn jemand vorangeht, dann nehmen sie die Idee an. Mutig. Sie mögen es, neue Sachen zu lernen, neue Ideen aufzugreifen und sich neue Ansichten anzuhören.
So sieht es auch die 28 Jahre alte Yvette Miranda. Sie arbeitet als Buchhalterin in einem privaten Unternehmen und wünscht sich, der Staat wäre so dynamisch wie ein privater Betrieb.
Unser Wunsch ist es immer, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen, um unsere Fähigkeiten und Ressourcen und vieles mehr zu verbessern.
Die junge Betriebswirtin ist schon etwas genervt von den diesjährigen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit. Sie findet, etwas mehr Selbstkritik würde den Kapverden und ihrer Regierung guttun.
Es gibt viel zu verbessern. Aber einige Dinge sind besonders wichtig, wie zum Beispiel Gesundheit, Sicherheit und Bildung. Denn wir haben hier in Kap Verde ein ziemlich prekäres Gesundheitssystem, das verbessert werden muss, und zwar erheblich. Auch die Sicherheitslage ist nicht besonders erfreulich. Und ich denke, dass vor allem unsere Politiker sich mehr um diesen Bereich kümmern und sich nicht nur auf die Vergangenheit konzentrieren sollten.
Außer friedlichen Wahlen gibt es auf den Kapverden auch nach wie vor eine Abstimmung mit den Füßen. Zwei Drittel der Bevölkerung schließen Umfragen zufolge nicht aus, dass sie einmal auswandern werden. Nach Zahlen des Nationalen Instituts für Statistik haben allein zwischen 2018 und 2021 rund 20.000 Kapverdier ihre Heimat verlassen. Der Trend scheint sich so weit fortzusetzen, dass es inzwischen zu Beschwerden über einen Mangel an Fachkräften auf dem Bau und im Tourismussektor kommt. Aus Sicht von Yvette Miranda ist das kein Wunder.
Da geht es in erster Linie um die Frage der Beschäftigung. Denn es ist sehr schwierig, Arbeit zu finden. Und selbst Menschen, die Arbeit haben, verlassen das Land, weil unsere Löhne auch nicht gerade hoch sind.
Die Lücken auf dem Arbeitsmarkt füllen vor allem Bürgerinnen und Bürger aus westafrikanischen Nachbarstaaten. Sie dürfen als Bewohner der Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ohne Visum einreisen und suchen sich dann Arbeit. Viele bleiben langfristig da. Ein Leben auf den Kapverden ziehen viele von ihnen dem Verbleib in der Heimat vor.
Die einen gehen, die anderen kommen. Zwar läuft jetzt nicht alles gut auf den Kapverden, aber vieles dann eben doch besser als in den Nachbarländern. Ja, und mit diesen Eindrücken von unserem Korrespondenten Stefan Ehlert sind wir jetzt schon am Ende dieser Weltzeit angelangt. In der nächsten Folge blicken wir hier dann mal wieder nach Syrien und hören uns speziell bei den Alawiten um. Die machen ungefähr 15% der Bevölkerung aus und auch Assads Familie gehört zu ihnen. Wie geht es ihnen seit dem Machtwechsel im Dezember 2024? Das fragen wir uns dann und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dazu auch mehr wissen wollt und dann auch wieder mit von der Partie seid. Ich bin Katja Bigalke, tschüss und macht's gut.